Der Torero Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von Investui. Investui ist die einfache und intelligente Art, mit Hilfe von Markteffekten zu investieren. Wie das genau geht und welche Renditen möglich sind, das erfährst du nach deinem Klick auf den Link in den Shownotes.
Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torero Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir Dr. Gregor Bauer eingeladen. Dr. Gregor Bauer ist Vorstandsvorsitzender in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands, der VTAD, Portfolio Manager und den meisten sicher schon bekannt durch unzählige Vorträge, Seminare, aber auch Artikel. Bevor wir gleich reingehen, achte bitte auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon in den Shownotes bist, dann sichere dir doch gleich das aktuelle Traders Magazin für umsonst als Testexemplar. So, und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen und viel Spaß. Gregor Bauer, Dr. Gregor Bauer hier bei mir zu Gast. Lieber Gregor, ich freue mich, dass du hier bist, dass du dir auch die Zeit nimmst und bin natürlich ganz gespannt auf unser Gespräch. Kurz mal zur Vorstellung deiner Person. Wir beide kennen uns ja schon seit Jahren. Du bist ja Vorstandsvorsitzender bei uns in der VTAD. Da bin ich ja gemeinsam auch mit dir im Vorstand und dementsprechend sind wir auch immer im regen Austausch. Ich bin natürlich gespannt auf deine Sicht der Dinge rund um Trading, technische Analyse, Börse, Börsenhandel und natürlich auch über deine Anfänge in dem ganzen Bereich, Gregor.
Ja, also ich freue mich auch, dass wir ein bisschen plaudern können. Und ja, gerne. Also Lass uns doch ein bisschen in die Tiefe des Tradings und der Technologie eintauchen.
Absolut. Und dann leg direkt los, lieber Gregor. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, rund um das Thema Börse dich überhaupt zu engagieren oder überhaupt da reinzukommen?
Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich habe mich tatsächlich für Börse schon als Teenie interessiert. Wo es eigentlich Börse, so wie wir sie heute kennen, noch gar nicht gab, also im Vorcomputerzeitalter. Und habe mich als Student mit meinem ersten selbstverdienten Geld, als Studentenjob damals, angefangen zu handeln. Und witzigerweise eben auch gleich spekulativer gehandelt. Und ich weiß noch genau, ich hatte da ein paar Euro, die ich mir durch Studentenjobs, das war so, habe ich angefangen zu studieren, Anfang der 80er Jahre habe ich angefangen zu studieren und Studentenjobs gehabt und dann immer so ein paar D-Mark beiseite gelegt und dann schon angefangen an der Börse zu spekulieren. Also in der Tat damals schon Optionen, weil ich noch die Abrechnung, weil ich sie wieder gerne angucke, weil man mit kleinem Geld einfach sonst nichts machen konnte. Ein paar D-Mark hat man keine Aktien kaufen. Und das waren tatsächlich so meine Anfänge. Also, man muss mehr oder weniger sagen, ich hätte auch ins Casino gehen können, aber das war halt dann also quasi so mein Hobby damals. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo man das.
Ah, okay. Also sozusagen so ein bisschen blauäugig da reingegangen aus dem Studentenzimmer. Und,
absolut, genau.
Ja, was waren denn so die ersten Erfahrungen am Telefon nach?
Ja, das war ja damals noch so, es gab ja keinen Computer, das heißt, man hatte einen Bankberater. Der hat mich dann angerufen und gesagt, ich will das jetzt kaufen.
Ja.
Und dann hat er das für einen gekauft.
Ja. Für horrende Gebühren.
Für horrende Gebühren.
Auch dann wahrscheinlich eher über den etwas längeren Zeitraum. Ja. Also da warst du wahrscheinlich eher so als Investor denn als Trader unterwegs, oder?
Wie gesagt, da ich ja wenig Geld hatte, war ich damals schon auf diese Optionen gekommen. Damals in der deutschen Terminbörse. Und das lief dann immer so, dass ich einen Bankberater hatte. Da war die Sparkasse noch, der dann auch diese Optionsgeschäfte, das durfte gar nicht jeder, sondern abwickeln konnte, auch per Telefon. Und da ich völlig naiv war damals noch, habe ich eben dann meine Option geordert und dann mich nicht mehr darum gekümmert und dann werde ich. Also, das kam vor. Aber habe auch am Anfang mal Gewinne gemacht, aber alles ohne richtigen Plan. Das muss ich einfach zugeben.
Wann kam denn dann der Plan dazu?
Der Plan dazu kam einige Jahre später. Also ich muss dazu sagen, irgendwann hat man dann ja auch mal mehr Geld gehabt.
Ja.
Und habe ich noch zu arbeiten. Und dann habe ich natürlich auch Aktien gekauft. Weniger um zu spekulieren, sondern tatsächlich als Impol, also einfach sagen, das ist jetzt meine Vermögensanlage. Und die Trading-Idee, die kam in der Tat, und das ist auch witzig, so etwas vor 2000, nämlich in diesem Börsenhype. Also als die Dotcom-Blase anfing. Und da war ich ja jetzt schon viele Jahre an der Börse aktiv, mit geringsten Beträgen. Aber dann, als es so richtig abging, da war ich auch dabei.
Ah, okay.
Weil ich, da ich ja sowieso schon gehandelt habe, hatte ich einfach das Glück, dass ich, wie der Hype anfing, 98, 99, 2000, dass ich einfach dabei war. Und da habe ich auch ordentlich verdient. Dann ging es runter, dann habe ich auch ordentlich wieder verloren. Aber insgesamt hatte ich doch in den Jahren des Hypes bis 2000 mehr gewonnen, als ich dann verloren habe, als es wieder runterging. Ich bin dann eben auch im Jahr 2000, so Mitte 2000, ausgestiegen.
Okay. Mit ein bisschen Gewinn oder mit tatsächlich in der Summe Verlust?
Nee, mit ordentlich Gewinn.
Mit ordentlich Gewinn,
okay. Es war in der Tat so, dass die Jahre, ich konnte eigentlich gar nichts dafür, die Jahre bis 2000, da ist der Markt ja sowieso gestiegen.
Ja.
Ich war einfach dabei, als die Börsen gestiegen sind. Ich sage gar nicht, dass ich da irgendwas für konnte. Und dann sind die Börsen gefallen, habe ich gedacht, irgendwann Hand gedeckt, Nerven flattern, habe gesagt, Mensch, jetzt gehe ich mal raus. Aber ich habe dann noch aus den Jahren vorher ordentlich Gewinne mitgenommen, auch weil ich tatsächlich weiter Optionen gehandelt habe. Einfach immer mit ein paar Euro. Und in der Zeit, und das ist jetzt das Witzige an der Sache, bin ich zur VTRW gekommen. Das heißt, ich bin kurz vor 2099, glaube ich, war das, in die VTRW eingetreten. In die Frankfurter Regionalgruppe. Und habe da zum ersten Mal überhaupt was von systematischem Trading gehört oder Ideen gekriegt, wie man eben Handelsstrategie aufbaut, wie man einen Chart liest, wie man überhaupt das Ganze systematisch macht, anstatt wie vorher einfach nur blindlings, naja, könnte man das kaufen.
Ja. Ich meine, das, was du da schilderst, Gregor, ist natürlich das, was viele kennen, die in gewissen Phasen einfach den Markt nur kennengelernt haben. Ja, also sei es die Rallye Ende der 90er oder dann um 2007, 8, 9, 10 oder immer noch drumherum, ja, wo wir dann einfach festgestellt haben, also ne, im Anschluss nach den Crash, ja, wo wir dann einfach gesehen haben, der Markt geht permanent nur nach oben. Und wenn ich nur diese Marktphase kenne, dann kann es natürlich durchaus sein, dass ich auch ohne großes Wissen großen Erfolg haben kann. Und wie du aber auch gesagt hast, dann war das Geld irgendwie auf einmal, ne, zumindest kamen dann die Gewinne etwas wieder zurück. Ganz weg war es nicht. Ja, aber bei einigen war es dann eben dann wieder ganz weg. Und dann ist die Frage groß, wie geht es weiter? Ne?
Genau. Ja. Was muss ich noch einige, ja. Da hatte ich auch nur Glück. Ich sage gar nicht, ich wiederhole das immer auch wieder gerne, dass ich da Geld verdient habe. Das lag nicht daran, dass ich gut war. Das lag daran, dass ich mit dem Strom geschwommen nach oben. Ja. Das Einzige, was tatsächlich dann meine Entscheidung war, war, dass ich die Positionen eben dann mal alle zugemacht habe, bevor ich in den Verlust gegangen bin, noch mit Gewinn. Und ja, das Schlimmste dabei ist eben, dass man sich überschätzt und dann hinterher eben, und das ist die Psychologie auch, sagt, nein, jetzt mache ich die Position nicht zu, jetzt verkaufe ich nicht, eben deutlich im Verlust endet.
Ja.
Das ist mir zum Glück an Glück nicht passiert.
Ah, verstehe. Ich meine, mit der Psychologie sprichst du natürlich auch schon einen ganz, ganz wesentlichen wichtigen Punkt an, auf den wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Hier ist nochmal vorher aber wichtig, also du sagst, du bist dann ja in die VTRD gekommen, da bist du überhaupt erstmal mit ja, systematischen Ansätzen, mit Strategien, mit Analyse in Verbindung gekommen. Aber so wie wir dich jetzt ja kennen, bist du ja ganz, ganz tief in dem Thema drin, als echter Experte, auf den Märkten auch präsent, in Funk und Fernsehen sozusagen und in allen Medien auch zu lesen und zu hören. Was hat dich denn dann wirklich bewegt, so tief da einzusteigen?
Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal, als ich in die VDRD eingetreten bin, kam ich natürlich mit hochkarätigen Experten einmal zusammen, die eben schon da waren, die schon getradet haben. Und das hat natürlich dann fasziniert. Und von denen habe ich natürlich sehr viel gelernt. Wie heute eben die Mitglieder auch durch die Vorträge lernen. So war ich damals völlig unbedarft, vor 20, 21 Jahren. Und das hat mich dazu bewogen, dann zu sagen, also eigentlich habe ich bisher überhaupt keine Ahnung, was stimmte, und jetzt will ich Ahnung kriegen. Und die Ahnung, die Erfahrung, die habe ich dann gesammelt während meiner Mitgliedschaft in der VDRD, auch im Austausch mit anderen VDRD-Kollegen, logischerweise. Dafür ist die VDRD ja da. Und in der Tat, ja, der VDRD habe ich das zu verdanken, dass ich dann nicht beim Reden dabei gewesen bin und mich immer tiefer im Laufe der Jahre dann angearbeitet hatte. Das war eine Art Learning by Doing. Da habe ich die Ausbildung gemacht, CFDI. Und ja, so hat das quasi angefangen. Von null quasi.
Ja, wie wir ja alle auch letzten Endes angefangen haben. Und es ist einfach so der Punkt, ja, die einen lesen mal was und sagen, ja, das spricht mich nicht so an. Die anderen lesen mal was und denken, das ist im Endeffekt für mich der Startschuss für eine lange Laufbahn, die ja fast schon im akademischen Sinne dann dementsprechend halt auch zu vollziehen und zu verfolgen ist. Und vielleicht teilst du den Gedanken mit mir. Ich sehe ja das Trading tatsächlich auch als lebenslanges Lernen oder als Möglichkeit fürs lebenslange Lernen. Erstmal, weil der Markt uns immer auf die Probe stellt. Ja, haben wir noch alles oder haben wir noch das richtige Wissen parat? Aber auch, weil es natürlich immer wieder neue Entwicklungen gibt, die durchaus interessant sein können, um einfach auch Dinge weiterzutreiben und vor allen Dingen, um sich selber auch immer wieder weiterzuentwickeln und weiter zu verbessern.
Ja, unbedingt. Stimme ich zu. Vor allen Dingen weniger weiterentwickeln in Hinsicht auf jetzt super neue Strategien, sondern auch in Hinsicht auf sich selber die Fähigkeiten an der Börse zu handeln. Und ich spreche auch nochmal die Psychologie an. Eben, das größte Problem ist man ja selber. Gibt mir den schönen Spruch, ne, Gewinne, egal in welcher, im Sport, im Trading, entstehen zwischen den Ohren. Das heißt eben, ja, man gewinnt oder verliert zwischen den Ohren, im Kopf auch. Und lebenslanges Lernen. Und ich bin weit davon entfernt, da perfekt zu sein, auch als Trader. Ich mache auch viel Mist. Ja, ich verkaufe hysterisch, Kauf aus einer Laune heraus. All solche Sachen, die man eigentlich nicht tun sollte. Und das sehe ich als lebenslanges, ganz wichtiges Lernen als Trader an.
Ja, interessanter Punkt, den du daran stellst, weil tatsächlich die meisten, die anfangen, und ich denke, das geht uns beiden ja auch so, fangen erstmal an, sich mit Techniken zu beschäftigen. Das muss der schnellste Computer sein, den man dann natürlich dann auch entsprechend hat. Das muss die neueste Software sein. Das muss der absolute größte Schnick und Schnack sein, den der Markt eben gerade hingibt. Und trotz allem, so wie ich das so raushöre bei dir, geht es ja tatsächlich eher auch darum, nicht nur die Technik zu beherrschen, also physische, aber auch die Handelstechnik, sondern es geht ja eher darum, den Fehlerfaktor 40 zu reduzieren. Ja, 40 Zentimeter vom Monitor, da findet im Endeffekt alles statt. Ja. Um dann eben auch wirklich, ja, sich selber in den Griff zu bekommen.
Absolut. Das sehe ich.
Ja. Bemerkenswert.
Ja, das ist eben, wie gesagt, also jetzt auf mich mal bezogen. Ich sehe jetzt nicht, dass ich jetzt nach 20 Jahren intensiv in der technischen Analyse noch groß neue Ideen oder dass da noch groß neue Ideen umzusetzen sind. Ich habe meine Strategie. Und ich sehe, warum auch im Optionenhandel. Ich bin jetzt kein, muss man dazu sagen, kein jemand, der Algorithmen entwickelt. Also ich bin kein Systemtrader. Da kann man natürlich immer sagen, man kann programmieren und man hat nie die Möglichkeit auf zu programmieren und man kann immer neue Handelssysteme programmieren. Ich programmiere keine Handelssysteme, sondern habe einen Ansatz, aber der ist nicht verwendet. Von daher steht er. Und in der Tat, man wird denselben Ansatz immer wieder auch sich selber reinlegen. So wie das berühmte Beispiel der Turtle Trader, die ihr vielleicht kennt, die alle denselben Handelsansatz verfolgt haben, aber eben einige mit demselben Handelsansatz haben gewonnen, andere sind pleite gegangen.
Absolut.
Also sich nicht an den Ansatz gehalten haben, ganz genau. Ja, das war Historie, aber ich glaube, es ist bekannt auch.
Ja. Und das recht, Gregor, das ist natürlich das Spannende auch mit den Turtle Tradern, weil genau das ist ja auch das, was sich ja sehr schnell übertragen lässt, so auf unsere Gegenwart in dem Sinne, ja. Das heißt, viele versuchen ja einfach die Strategien eines bekannten Traders irgendwo auf der Welt eins zu eins umzusetzen. Und ich behaupte das Gleiche, was du eben auch gesagt hast, es ist nicht möglich. Das kannst du mal machen, das mag auch mal funktionieren, aber nicht dauerhaft und durchgängig.
Absolut, die Strategie muss zu einem passen. Und ich kenne auch viele Systementwickler, die also und selbst dann auch ein Handelssystem muss zur Psyche dessen passen, der es einsetzt. Ja. Sonst vertraut man dem System nicht. Und jemand, der eher ein Contrarian ist, der kommt mit einem Handelssystem, was Trendfolgen hat, nicht so recht und umgekehrt.
Ja.
Also jeder System, jeder Handelsansatz, ob programmiert oder nicht, muss mit der eigenen Psyche übereinstimmen.
Ja.
Da sage ich immer, das ist ein lebenslanger Prozess.
Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich glaube, du hast auch eben über mich gesprochen. Ja? Wer Contrarian ist, hat Schwierigkeiten mit Trendfolge. Ich meine, meine Expander-Strategie ist ja genau darauf aufgebaut. Ja? Das ist eben tatsächlich, ich stelle mich dagegen. Ich stelle mich jetzt nicht gegen den Trend unbedingt, zumindest nicht willentlich und auch nicht aus Prinzip, aber ich stelle mich eben gegen vorangegangene Bewegung. Ich bin dann Contrarian. So.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund spricht mich das mehr an. Musst halt erstmal wissen. Und allein dadurch, dass ich das mache, stelle ich mich natürlich gegen die landläufige Meinung, das genau anders zu machen.
So, absolut.
Wieder Contrarian.
Ja, ja.
Unter dem Aspekt.
Und da muss man psychisch eben drauf eingerichtet sein, auch durchzuhalten.
Ja, ja. So, und das ist, denke ich, bin ich für euch beide, ein wesentlicher Punkt. Erzähl doch mal über deinen Handelsansatz, Gregor. Wie gehst du vor?
Es wird überraschend. Ich bin ja in der Tat Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technische Analysten. Aber ich sage in meinen Vorträgen auch immer wieder, ich schaue auch auf Fundamentaldaten und ich kombiniere diese Ansätze.
Okay.
Und das ist mir auch ganz wichtig, denn ich will es mal so zusammenfassen. Wer die Märkte macht, das sind ja nicht wir, ich sage mal die kleinen Trader, ein Alt, ein Bauer oder wie sie alle heißen, sondern das sind ja eher die großen institutionellen Investoren. Und was ich mir gerne angucke, ist durchaus, wenn ich zum Beispiel eine Aktienanalyse, ich habe ja schon gesagt, ich trade Optionen, das heißt, ich handle Optionen auf Basis der Aktie zum Beispiel. Also muss ich mal wissen, der Basiswert, die Aktie Y, wie steht die denn da? Charttechnisch sowieso. Aber auch, wie wird die denn von den Fundamentalanalysten eingeschätzt hinsichtlich des Kurspotenzials? Was viele vergessen ist, große institutionelle Investoren, die also Milliardenvermögen verwalten, die großen Fonds, so Sachen wie BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs und so weiter, die handeln ja nicht danach, dass sie sagen, jetzt macht der MACD mal einen Crossover und jetzt kaufen wir.
Ja.
Sondern die gucken, wo sehen wir das Kurspotenzial eines Unternehmens. Und kaufen dann aber auch richtig. Dann richtig ein. Wenn man das mit in die Waagschale wirft, also wie ist ein Wert fundamental bewertet? Und dann sieht, okay, das Kurspotenzial ist da und da, aber wann kaufe ich? Und dann nehme ich natürlich die Charttechnik, um zu sagen, okay, das Kursziel, Profit-Target ist da oben,
ja,
aber die Aktie fällt noch. Also warte ich doch mal auf eine Umkehr.
Ja.
Oder die Aktie stößt gerade auf einen Widerstand. Dann warte ich, bis dieser Widerstand durchbrochen ist. Oder die Aktie befindet sich an einem stabilen Aufwärtstrend, okay, steige ich in den Trend ein. Die Kombination ist eigentlich das Wichtige. Nach wie vor gilt natürlich, wenn man rein technisch argumentiert, muss ich die Fundamentaldaten nicht kennen. Prinzipierte Dauertheorien in Kursen sind alle Informationen enthalten. Das ist absolut richtig. Es hilft aber im Traden, wenn man weiß, was die anderen Major Player im Markt denken. Ja, und wenn die denken, dass der Wert, den ich für gut halte, überkauft ist, dann kaufe ich den auch nicht, weil ich mich dann nicht gegen den Markt stelle, selbst wenn der Markt noch ein bisschen steigen sollte. Die Kombination, die ich da habe aus konjunktureller Analyse, fundamentaler Unternehmensanalyse und charttechnischer Analyse, die funktioniert eben für mich persönlich sehr gut.
Ja, und ich bin da vollkommen mit einverstanden, selbstverständlich und zwangsläufig, denn du hast recht, wir alle kennen die, idealerweise kennen wir die alle, die Dow-Theorie, alle Preise sind, alle Informationen sind in den Preisen enthalten. Völlig richtig. Das ist auch die Grundannahme der charttechnischen Analyse. Das ist ja die Basis überhaupt. Und das ist auch sinnvoll, denn jedes Mal, wenn es eine neue Information gibt, setzt das ja eine Handlung in Gang. Entweder ich verkaufe aufgrund der neuen Information oder ich kaufe. Wo stehe ich das nieder? Natürlich im Chart. Natürlich. Klarer Fall. Nur, das eine lässt sich ja wunderbar mit dem anderen kombinieren. Ich sehe es genauso. Die Frage nach dem Was kannst du ja nur mit der fundamentalen Analyse erstmal als langfristig oder eher langfristigerer orientierter Anleger wunderbar entsprechend beantworten. Ja, ich meine, wenn du dich zwischen Nokia und Apple irgendwann mal entscheiden musstest, dann bist du besser fundamental erstmal unterwegs.
Oder? Ja, und guckst, ja. Genau. Also absolut. Ich sage auch immer, es gibt eigentlich diesen historisch, und das sagen wir immer wieder mal in den Boulevardmedien propagierten Gegensatz fundamentale und technische Analyse, den sehe ich so überhaupt nicht. Im Gegenteil, clevere Investoren machen eine Synthese daraus und nutzen das Beste aus beiden Welten. Ja, so, das ist meine Meinung und so setze ich das dann auch in meinen Analysen um.
Ab wann wird denn fundamentale Analyse eher zweitrangig oder irrelevant? Also ich habe natürlich was Konkretes im Auge.
Ja, also logischerweise reden wir, wenn wir fundamentale Aspekte mit einbeziehen, jetzt nicht vom Daytraden, das ist ganz klar. Also je kürzer der Ansatz, desto weniger wichtig ist.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Absolut. Ja, ganz klar. Also wenn ich Daytrader bin, dann interessiert mich nicht, wo das Kursziel eines Basiswerts, wo das die Investmentbanken sehen. Ja, dann trete ich im Markt hin und her, wegen dem Future-Markt und Indiz.
Ja, tatsächlich, aus meiner Sicht ist es sogar fast schon gefährlich, sich zu überlegen, ja, die Banken sehen ja langfristig das Ziel da und da und jetzt bin ich kurzfristig unterwegs und der Kurs verhält sich vollkommen anders, dann ist es nämlich, da sind wir bei der Psyche, ist es natürlich gefährlich, wenn ich so eine Voreinstellung habe, so einen gewissen Bias, dass ich sage, eigentlich muss die Aktie doch steigen. Warum bin ich denn jetzt im Verlust? Ja, das ist etwas, was man besser nicht zusammen oder durcheinander bringen sollte oder zusammen vermischen sollte, weil das einer, der dann im kurzfristigen Bereich nichts mit dem anderen zu tun hat. Das Kreuz gefährlich.
Absolut. Also wenn man jetzt kurzfristig handelt, und damit meine ich eben Daytraden oder eben auch im kurzfristigen Swing-Trade-Bereich, dass man so Fragen hat, dann ist die fundamentale Bewertung einer Aktie. Da kommt es aber halt drauf an, Charttechnik in allererster Linie, das ist richtig, man muss ja die Impulse traden dann. Ja. Wo ist gerade die Marktdynamik hin an diesem Tag? Und vor allen Dingen aber auch, man muss, und das ist ja jetzt in diesen Tagen geradezu wichtig, das übergeordnete Umfeld schon im Auge haben. Das weiß auch jeder Daytrader. Wann sagt die Fed? Wann kommen, gerade jetzt bei den US-Präsidentenwahlen, wann kam die Nachricht raus, dass Biden gewinnt? Am Wochenende eben. Wie reagieren die Märkte am Morgen dann? Ja. Nächsten Morgen, also das war dann der Montag. Solche Sachen, die muss man natürlich extrem gut im Auge behalten. Dann ist es natürlich saudumm, dann überrascht zu werden. Ja. Also die technische Analyse hilft sehr, sehr, sehr fantastisch bei den trainingsorientierten Entscheidungen. Und so der übergeordnete Blick muss natürlich dabei sein. News Trading ist. Wenn die Fed was sagt, muss man gucken, ist man ganz aus dem Markt oder tradet dann mit. Man muss sich darüber bewusst sein, dass das die Märkte bewegt im Kurzfristigen.
Wie hat sich denn dein Handelsstil verändert im Laufe der Zeit? Hat sich das verändert? Und wenn ja, in welcher Form? Und warum vor allen Dingen?
Mein Handelsstil hat sich in der Tat verändert in den letzten Jahren. Mhm. Und zwar, sagen wir mal so, hinsichtlich der Tatsache, dass ich ja, wie ich gesagt habe, charttechnisch angefangen habe, also noch überhaupt keine Ahnung, dann erstmal über die Charttechnik reine Chart gekommen bin.
Ja.
Dann habe ich, das war ja am Anfang des Studiums, hatte ich gesagt, studiert, mhm, auch nebenbei sozusagen VWL studiert, bin dann eben auch mit den fundamentalen Sachen in Verbindung gekommen und habe dann im Laufe der Jahre immer mehr auch die Fundamentalanalyse dazu genommen. Das war also nicht von Anfang an kommen, also von der Technik. Ja. Und habe dann immer mehr gemerkt, Technik super, aber ich gucke auch auf die fundamentalen Daten. Hm. Und das hat sich so im Laufe der Jahre immer mehr, auch als ich immer mehr mich damit beschäftigt habe und eben auch gesehen habe, wie man solche Sachen überhaupt interpretiert. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsprüfer, ich lese jetzt keine Bilanzen, das nicht. Aber man kriegt ja so einen Hinweis darauf, wo man gucken muss, um zu beurteilen, was man analysieren muss in einfachen Worten, wie denn eine Aktie sich entwickeln könnte, ja, ohne jetzt eine Bilanz lesen zu müssen. Das mache ich nicht. Das war eigentlich die Veränderung. Aber die steht jetzt seit einigen Jahren und seitdem bin ich eben mit dem Ansatz, den ich erklärt habe, so unterwegs. Und der wird auch so bleiben, denke ich.
Mhm. Ja, wenn er zu dir passt, das hört sich danach an, spricht ja auch nichts dagegen. Und ich höre auch daraus, du bist ja eher mittel- bis längerfristig orientiert. Mhm. Du hattest ja auch gesagt, ja, du hast ja eigentlich mit Aktien angefangen, aber es fiel ja immer wieder mal das Stichwort, du handelst ja so mit Option oder eher bevorzugt mit Option, so habe ich das auch rausgehört. Mhm. Warum bist du weg von dem einen und hin zu dem anderen? Wo liegen denn die Vorteile bei Optionen?
Naja, mal so angefangen, wie gesagt, habe ich eigentlich mit Optionen.
Ach so,
okay. Habe ich ja gesagt, weil ich da gar kein Geld hatte für Aktien. Der Witz war tatsächlich, mit meinen ersten Einkommen als Student, irgendwelche Nebenjobs, die ich da gemacht habe, habe ich mich schon für Börse interessiert. Aber wenn man so über ein paar D-Mark damals eine Aktie kaufen, hat man eine Aktie kaufen können. Also bin ich irgendwann über den Bankberater bei der Sparkasse, das ist wirklich wahr, zu Optionen gekommen, weil er wiederum, an den ich zufällig kam, die Berechtigung von der Sparkasse hatte, eben diese Sachen abzuwickeln für die Kunden. Mhm. Und da habe ich irgendwas unterschrieben, nannte sich da Termingeschäftsfähigkeit und die hatte ich dann. Ja, und dann hatte ich gesehen, ja, mit ein paar D-Mark man da mitzocken an der Börse.
Ja.
Dann später, als ich Geld habe, bin ich dann auch in Aktien gegangen. Aber den Optionen-Trade eben habe ich nie aufgegeben. Mittlerweile, ja, weil ich ja eben auch ein Anlage-Brief für Optionen habe, hatte ich auch selbst quasi nur Optionen, habe ein paar Aktien für die Altersvorsorge, aber die handle ich nicht. Die sind halt buy and hold. Die, die bleiben da. Mein Trading-Ansatz ist durchaus eben mit den Optionen als Hebelinstrument. Und du hast es schon gesagt, mein Ansatz ist jetzt auch tradingtechnisch eher mittel. Ich bin kein Intraday-Trader und meine Ansätze sind auch nicht auf ein paar Tage ausgelegt. Sondern wenn ich also einsteige in eine Optionsposition, dann rechne ich mit einer Haltdauer von Wochen. Die Laufzeiten der Optionen, die ich wähle, sind immer mindestens ein halbes Jahr bis zu anderthalb Jahren. Das bedeutet, ich kann also auch mal Verluste aussetzen, ohne dass eben die Option gleich ausläuft wertlos. Mhm. Ich kann auch, habe so eine Strategie, dass ich dann auch nachkaufe, dann die Zweitkaufstrategie, das heißt also, nichts Neues. Wenn ein Markt also fällt, eine untere Umkehr zeigt, hier kommt wieder die Charttechnik. Mhm. Also nach einem Drawdown einer Aktie, aus welchem Grund auch immer. Mein Lieblingsgrund ist dann, wenn man so als Tipp, worauf ich immer schaue, ist, wenn ein Unternehmen schlechte Zahlen meldet oder es einen bestimmten Grund gibt, jetzt bei Bayer gesehen oder bei SAP gesehen haben, die dramatisch eingebrochen sind, und dann guckt man mal, Wann bildet der Wert einen Boden? Wann haben sich die Anleger also so ausgekotzt? Wann ist wirklich jetzt der Sell-off gewesen? Und wo liegen dann die fundamentalen Kursziele? Das ist ganz wichtig, denn Institutionelle steigen dann ein, wenn sie sehen, da ist noch Potenzial nach oben. Und dann gucke ich, wann wird diese Information, dass die Aktie unterbewertet ist, vom Markt aufgenommen. Charttechnisch heißt es, wann beginnt ein neuer Aufwärtstrend. Und dann steige ich eben wieder ein. So ist also nochmal die Kombination. Und dann helfen mir natürlich, wenn man schon im Terminmarkt ist, ihre Laufzeiten. Das nützt mir nichts, wenn nächste Woche ausläuft. Ja, dann brauche ich nicht mehr einsteigen, dann ist der Zeitwertverlust zu hoch. Von daher ist mein Trading-Ansatz eben Wochen bis auch Monate haltbar gelegt.
Ja, klar, was ja auch Sinn macht, denn wenn sich erstmal ein Boden bildet und die Aktie sich auf den Weg macht in Richtung der Kursziele der Institutionellen, dann geht das sicherlich nicht von eben auf gleich, sondern von auch nicht von heute auf morgen, sondern von später auf nachher. Ne?
So ist es, ganz genau, ja. Das ist ein anderer Ansatz, als jetzt irgendjemand verfolgt im Future-Bereich zu machen. Unterwegs ist, ja, und so im 5-Minuten-Chart liegen.
Ja. Ist es denn nicht gefährlich, mit Optionen zu handeln? Man hört und liest ja auch immer wieder oder sieht so viel. Wie siehst du das?
Nö, Optionen, also gefährlich ist jetzt eine Sache, man kann Geld verlieren. Das kann man mit jeder Anlage und Aktien verlieren. Das ist keine Frage, natürlich. Optionen sind ein Termingeschäft. Also das kennt ja auch jeder. Optionen haben Vor- und Nachteile. Wenn man jetzt guckt, was will ich handeln? Also wenn man sagt, ich will traden und ich will mit Hebel traden, davon gehe ich mal aus. Man kann mit Aktien auch traden, aber natürlich ein Riesendepot. Also wenn da eine Aktie kauft, 100 Euro, das bringt ja nichts im kurzfristigen. Also muss man mit Hebel traden. Hat man die Möglichkeit, man kann Future-Bereich traden. Man kann Optionen traden und man kann jede Menge andere Sachen traden, wie CFDs, wie Optionsscheine, wie Hebelzertifikate. Das sind sie eigentlich alle. Die Möglichkeiten hat man. Ja. Im Future trade ich nicht, dann nicht mehr, habe ich früher gemacht, weil im Future kann man nur ganz kurzfristig traden. Ich kann den Future, den Bugs-Future nicht wochenlang gegen mich laufen lassen. Ich habe Leid. Ja, die Margin auf.
Ja.
Mache ich nicht. Mache einen Intraday-Trader. Alles gut.
Ja klar, ja. Das ist für Intraday-Handel das, oder eines der möglichen Produkte, keine Frage.
Absolut, ja, das ist absolut Beste. Also im Intraday-Handel gibt's, kann man Optionen nicht handeln, weil der Spread zu groß ist. Also es gibt keine Möglichkeit, Intraday-Optionen zu handeln. Das wird nie funktionieren, dafür sind die auch nicht gedacht.
Ja.
Futures sind dafür perfekt. Ist nicht mein Ansatz, weil ich eben kein Daytrader bin. Und der Vorteil von Optionen ist der, dass man eben mit kleinem Geld durch den Hebel hohe Gewinne erzielen kann. Mit anderen Worten, man hat ein asymmetrisches Risikoprofil. Das heißt, ich kann 100% verlieren. Ja, das ist richtig. Aber ich kann auch deutlich mehr gewinnen, wenn die Märkte explodieren. Und im Endeffekt ist da wieder die Technik, die Management-Technik, wie ich da die Optionen, die ich im Depot habe, dann manage quasi, wenn es ein Gewinn sind, wenn es ein Verlust sind. Das ist das für mich eigentlich das geeignete Instrument. Aber wenn man es nochmal vergleicht, weil du gefragt hast mit anderen Sachen. CFDs, klar, wieder nachschusspflichtig, die gehen eher in den Bereich Future.
Ja.
Ja, also für kurzfristige Trigger, man hält einen CFD-Kontrakt nicht monatelang. Man lässt den nicht monatelang gegen sich laufen, müsste man längst glatt stellen. Optionsscheine, natürlich, ist eine Alternative, ja. Ich handle lieber Optionen. Weil ist man dann doch, ja, ohne jetzt hier irgendwas, Theorien da auf. Also ich handle dann lieber Optionen an der Eurex oder den US-Terminbörsen als Optionsscheine. Theoretisch wäre das mit Optionsscheinen auch umsetzbar. Ja. Also und zu dem Thema, wichtig noch für die für Trader, die das vergleichen wollen, darum wieder Hebelzertifikate, die irgendwo eine K.O.-Schwelle haben. Die zum Beispiel kommen für mich in meinem Raster nicht in Frage, weil ich eben genau nicht ausgenockt werden möchte bei irgendeinem Drawdown, sondern den ja eben entsprechend dann noch handeln will, aussitzen will, was auch immer. Von daher kommt für mich persönlich nichts in Frage, was eine Margin hat oder was eine K.O.-Schwelle hat.
Ah, verstehe. Ja, ich meine, du hast völlig recht. Da gibt es die Nachschusspflicht, CFDs, Futures. Da gibt es Knockout. Wie sieht denn dein Risikomanagement dann aus, wenn du eben wirklich die Position, die Option auch mal geben, nicht laufen lassen kannst? Nimmst du wirklich die 100% Verlustrisiko in Kauf oder steigst du vorher aus oder wie gehst du vor?
Beides. Ich verkaufe auch mit Verlust. Mhm. Kein Mensch Geld macht nur Wille, das geht. Auch Optionen mit Verlust, aber auch mal, ja, auch das ist richtig, wenn man sich verschätzt, wenn man zum Beispiel sagt, bei Optionen sitzt ja die Eigenschaft, im Gegensatz zum Future zum Beispiel, Vorteil ist, man kann nur 100% verlieren, mhm. aber wenn man mal unten ist, kommt man natürlich sehr schwer wieder hoch. Und das bedeutet, dass ich also öfter schon mal gehofft habe, oh, der Markt steigt wieder, gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Mich verzockt habe, ich bin nicht raus, dann ist der Markt nochmal eingebrochen, und dann ist eine Option bei ein paar Cent. Ja, hat man noch ein paar Cent Zeit. Ja, und dann, okay. Also, dann ist es wirklich so, ja, das passiert, dass man sagt, okay, dann verkaufe ich halt für ein paar Cent Restwert. Und dann ist es ist ja quasi dann.
Ja. Ja, ich meine, es ist natürlich auch immer so die Frage mit diesem Restwert. Das ist auch so eine steuerliche Betrachtung, die immer wieder diskutiert wird. Ja, gerade so bei Knockouts ist dieser Restwert ja genau dafür da, ja, dass man dann irgendwie diesen 1 Cent oder was auch immer rüberkommt, dann zurückgebucht bekommt, dass man eben tatsächlich dem Einkauf oder dem Verkauf gegenüberstellen kann. Und Steuern ist natürlich auch so ein grundsätzliches Thema. Ich meine, gerade jetzt 2020 wurde ja intensiv darüber diskutiert, Thema Optionen, aber auch natürlich Future, alles irgendwie, was mit Termin versehen ist, das steuerlich, sagen wir mal, schonend deutlich schlechter zu stellen. Wie ist denn da der Stand der Dinge aktuell eigentlich?
Ja, wenn ich das wüsste, auch da sind, ja, ist tatsächlich so, es ist noch nicht ganz entschieden, denn was ich weiß ist, es wird wohl auch seitens der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz Klagen dagegen geben und die müssen dann entschieden werden. Ich bin jetzt kein Steuerexperte, weiß Gott nicht, aber das Thema ist eben genau, wie du gesagt hast, bei welchen Anlageinstrumenten gilt zum Beispiel dann die Regel, dass Verluste nur noch mit 10.000 Euro pro Jahr gegen Gewinne gerechnet werden dürfen. Ja. Auch da gibt es genau Definitionen, worunter das überhaupt fällt. Ob das sind CFDs zum Beispiel, ist noch gar nicht. Gibt es auch Meinungen, da fallen CFDs drunter, CFDs nicht drunter. Also, um es mal laienhaft auszudrücken, da ist noch einiges in der Schwebe. Und in der Tat, ja, das wird für uns Trader durchaus auch ein Problem werden, ja, wenn das so kommt, dass man eben auch im Optionenhandel, insbesondere die dann Strategie anwenden, Kombinationszufahren, also zum Beispiel pro Strategie immer einen Verlust einer Position einpreisen. Ja, das ist ja eine komplexe Strategie, die hat ja auch ihren Sinn. Mhm. Ja, wenn man eben zwei Optionen kauft, eine davon verliert, lege ich gewollt und eine gewinnt aber mehr. Aber die verliert, aufsummiert, darf man dann nur bis 10.000 Euro pro Jahr absetzen. Ist ein Problem. Und als VTRD auch gucken wir, dass wir da immer die neuesten Informationen bekommen. Aber wie alles in der Steuersache, und das ist wirklich extrem ärgerlich, es geht hin und her, niemand macht konkrete Aussagen und im Endeffekt wird irgendwann mal irgendwas rauskommen.
Klar, wie immer.
Wie immer, ganz genau. Ja. Und das wird dann die sogenannte Durchführungsverordnung sein. Irgendwann muss nämlich mal vom Finanzministerium jemand entscheiden, wie das denn die Finanzämter umsetzen. Mhm. Die müssen ja wissen, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Eigentlich wissen wir erst dann genau, wie die Finanzämter dann unsere Trading-Gewinne und Verluste behandeln werden.
Dauert also noch ein bisschen. Und bis dahin, und ich beobachte ja die Szene auch, und ich bin ja auch ein bisschen lebenserfahren, wie wir alle. Ja. Es wird natürlich bis dahin unendlich viele, oder das ist ein bisschen übertrieben, aber wahrscheinlich doch das eine oder andere Alternativangebot geben, das genau diese Sache aufgreift und dementsprechend halt wiederum das Trading ermöglicht. Also wie damals die Entwicklung der CFDs in England wegen der Stempelsteuer ja auch einfach dafür gemacht wurden, um genau das nicht zu machen. Mhm. Ja, also um halt genau diese Lücke dann eben zu finden und zu bedienen. Ja, so und deshalb, es bleibt spannend. Ja, das,
ja, die ist Finanzbranche ist da erfinderisch, ja.
Ja, ja, klar. Lass uns mal ein bisschen über Psychologie sprechen. Du hattest es ja schon gesagt, auch mal wieder angedeutet. Einmal, es muss halt individuell betrachtet werden. Inwieweit helfen denn Optionen dabei, entsprechend die Psychologie bzw. auch sich selber dann im Griff zu bekommen oder zu halten?
Also mir hilft es sehr. Ich habe ja, ich habe jetzt nur von mir. Ich habe auch früher im Future-Bereich mal getradet. Also auch DAX-Future, Eurostox-Future, auch im kurzfristigen Bereich dann. Das war, als so die Computer aufkamen, noch diese Trading-Center gab, erstmal ganze Zeiten, weil ich mich noch daran erinnerst, in den Jahr 2000er Jahren, da gab es solche Trading-Center, konntest du hingehen und handeln. Mhm. Sind mittlerweile vom Markt verschwunden. Da war ich auch mal. Und habe völlig blauäugig Future gehandelt, ging tierisch in die Hose. Und habe dann gemerkt, dass eben dieser kurzfristige Handel, dieser Intraday-Handel, weil eben aus psychologischer Sicht man sehr oft schnelle Verlust realisieren muss, um eben großen zu vermeiden, logischerweise. Was völlig richtig ist. Was aber psychologisch extremst, Intraday-Handel ist das Schwierigste, was man überhaupt als Mensch tun kann. Denn man muss zum Beispiel bereit sein, nach 3 kleinen Verlusten, wegen mir oder 4 Verlusten hintereinander, was da schnell passieren kann.
Klar.
Trotzdem den 5. Trade noch einzugehen. Und nicht sagen, oh, jetzt höre ich auf.
Ja.
Der 5. Trade ist vielleicht gewesen. Das heißt, man macht ständig Verlust oder macht viele kleine Verluste und muss trotzdem immer bereit sein, wieder in den Markt zu gehen. Das ist psychologisch extrem, extrem schwierig und war eben auch nichts für mich. Und daher eben bin ich dazu gekommen zu sagen, ich möchte nichts eben unbegrenzte Verluste generieren kann, wo man also zwangsläufig raus muss, um nicht pleite zu gehen. Oder der Broker einen rausschmeißt, weil das Depot ist. Und da kam ich genau auf die Optionen, weil dann weiß ich, ich setze so und so viel Euro ein pro Trade. Gut, die kann ich maximal verlieren. Das war's dann auch.
Ah, okay. Ja.
Und die muss ich eben auch nicht nach 5 Minuten verkaufen, wenn es schlecht läuft, sondern die kann ich eben auch, wenn die Laufzeit ein halbes Jahr ist, warte ich erstmal ein paar Wochen ab und kann immer reagieren. Nachkaufen, mit Verlust auch mal verkaufen, was auch immer.
Ja, klar, ich meine, damit kannst du natürlich noch andere Strategien fahren, im Sinne halt auch eines Gesamtrisikomanagements, ja, klarer Fall. Und du hast recht, sage ich ja nur selber, Intraday-Handel und das auch mit Futures, der Körper wird in einen permanenten Stresszustand versetzt.
Ja.
Also so geht es mir und ich glaube auch keiner Person, die das Gegenteil behauptet. Also ich sage, es gibt nicht den Homo economicus, das ist auch wissenschaftlich erwiesen und bewiesen. Und dementsprechend, die Psyche ist immer mit dabei und auch in den Ausbildungen, wenn es um Daytrading geht, sage ich auch ganz klar, wer das den ganzen Tag macht, der ist danach platt. Also definitiv platt. Mental definitiv. Ja. Finanziell ist eine andere Geschichte, aber du bist einfach durch.
Ja, genau. Das habe ich auch erlebt in der Zeit. Und also ich habe dann für mich gesagt, nee, das ist nichts für mich und ich werde auch nicht mehr zurückgehen. Also ich würde nicht sagen, ich mach's mal, ich habe es mal aus Spaß dann gemacht. Ich mal, war vor ein paar Jahren CFD-Konto gehabt und auch mal mit CFDs mal gehandelt, mit kleinem Geld.
Ja.
Tatsächlich so, und ich gesagt habe, aus Spaß, ach Gott, da lässt man 100 Euro, tut einem nicht weh. Ohne jetzt die Ambition zu haben, davon leben zu können oder sowas, sondern einfach wie Casino. Da habe ich das auch selbst mit kleinem Geld. Das perfide daran, die Psyche unterscheidet nicht in kleinerem und großem Geld. Ja. Bei mir war es so, ich habe da Beträge verloren, sind Peanuts. Die haben mich erst betragen. Also 50 Euro verlierst, das ist völlig egal. Darum nicht. Es geht darum, trotzdem von der Psyche her war das ein Verlust.
Ja.
Und dieser Verlust hat auf die Psyche durchgeschlagen. Portemonnaie war da zweitrangig. Und wenn man also mehrmals diese Verluste psychisch einstellt, gepackt, aber da habe ich keine Lust mehr. Und dann wäre das genau der Trade gewesen, der einen Gewinn gerne hätte. Den habe ich aber dann nicht gemacht. Hm. Weil ich dann psychologisch schon sozusagen fertig war.
Ja.
Und das ist, wie du schon sagtest, das, glaube ich, der härteste Job, den man im Leben haben kann, ist Daytrader. Wer das erfolgreich macht, also auch Gewinn macht, also damit Geld verdient auch, ja, nicht Geld verdient, lacht.
Ja. Ja, und umso wichtiger ist es, und das ist wieder beim Anfang, Individualität, sich auch zu kennen und zu wissen, wo bewege ich mich eigentlich? Was kann ich denn auch ab? Ne? Also kann ich eben wirklich immer wieder permanent die Ohrfeige vom Markt einkassieren, das Nein kassieren, ja, um trotzdem weiterzumachen? Mhm. Ja, so à la Verkäufer oftmals, ja, Vertriebler. Ja, wie viele Neins kannst du ertragen? Ja. Und gehst immer noch zum Kunden? Mhm. Und welches Produkt nutze ich? So, Thema Option, ist das nicht ziemlich kompliziert, Optionen auch so entsprechend zu finden oder das Ganze eben auch zu machen? Wie stelle ich mir das denn vor?
Ja, also gehört natürlich wie zu allem ein bisschen Erfahrung. Im Gegensatz zu Futuren hat Optionen natürlich den, da kann man jetzt sagen, Vor- oder Nachteil. So in dem Basiswert gibt es hunderte von Optionen über die verschiedenen grob. Über die verschiedenen Laufzeiten, die verschiedenen Basiswerte. Also wenn man jetzt guckt, man will Bayer handeln, da kriegt man eine riesige Auswahl an Optionen.
Das will ich doch mal.
Vom nächsten Verfalltermin bis zu ein, zwei Jahren.
Ja.
Und jeder Basiswert. Und da kommt es natürlich darauf an, die Auswahl der richtigen Optionen hängt zunächst mal von der Strategie ab. Mhm. Also natürlich kann ich sagen, ich möchte eine Option ein paar Wochen halten, dann nehme ich eine, die noch ein paar Monate läuft. Stichwort Zeitwertverfall, also würde ich jetzt die nehmen, die in einem Monat verläuft oder in drei Monaten. Aber in der Tat, die Auswahl der Option ist weniger, sage ich mal so, weniger kompliziert, wenn man sich ein bisschen mit der Optionspreistheorie auskennt, als man so landläufig denken könnte. Denn wenn man mal seine Strategie hat, dann weiß man ja, ich nehme also zum Beispiel immer jetzt, ich trete jetzt für mich nur. Ne?
Absolut.
Ich nehme immer Optionen, die für meine verschiedenen Depots niemals eine Laufzeit unter 6 Monaten haben, niemals und bis zum maximal 1,5 Jahren. Und ich nehme Optionen, die leicht aus dem Geld notieren und ich erreiche dadurch ein Omega von etwa 5, 6, 7 am Anfang. So, und die kann ich dann ganz einfach aussuchen. Ja, und dann weiß ich genau, welchen Strike-Preis ich nehmen muss, leicht aus dem Geld. Die Laufzeiten kriege ich angegeben, dann kriege ich noch an die. Also die Auswahl der Option geht dann am Ende, wenn man erstmal sich überlegt hat, was, wie will ich denn überhaupt?
Ja. Ja, stimmt. Also was soll es sein? Nokia oder Apple? Ja.
Genau, zum Beispiel.
Und welches Kurs zieht peinlich an und wann sollte das idealerweise erreicht sein?
Genau, ja, also welchen Zeithorizont habe ich, welchen Anlager?
Ja, ah, okay, spannend.
Und dann gibt es auch, um das nochmal dazu zu sagen, gibt ja nicht die. Wenn ich also sage, ich wähle Optionen mit der Laufzeit, dann werden ja Optionen angeboten, die eine läuft 9 Monate, die andere 12 Monate, nur als Beispiel. Da kann ich vorher nicht sagen, die 9er oder 12 Monate noch laufende Option wäre besser oder schlechter. Kann ich höchstens nachher sagen, je nachdem, wie der Trade gelaufen ist. Ja. Man hat da immer einen gewissen Spielraum und dann ist es dann auch egal, nämlich die 9 oder 12 Monate Option. Und dann Entscheidung, man hat genug
Ja, ja, also am Ende, man muss auch da natürlich ein bisschen Zeit rein investieren. Oder man zieht sich halt Hilfe entsprechend, ja, schaut sich vielleicht den einen oder anderen Dienst an, nimmt einen Brief, ja, wie bei dir beispielsweise. Ja, also da gibt es schon Möglichkeiten, um eben ja, entsprechend das richtige Produkt dann eben auch zu finden. Ist immer die Frage, wie viel Zeit will ich da rein investieren in das ganze Thema Börse, Trading, Anlage.
Ja, genau das Gesamtkonzept, was man haben muss.
Ja.
Wenn man selbst handelt, muss man sich mit Technologie beschäftigen.
Punkt.
Logisch, unsere, deine und meine dringendste Empfehlung.
Absolut.
Also man muss sich da ausbilden lassen, man muss sich da einarbeiten. Im Idealfall in die VTRD eintreten, dann kriegt man für kleines Geld super Wissen, das darf man mal hier sehen an der Stelle.
Mein Segen hast du.
Ja, als Vorstände, genau, als gemeinnütziger Verein. Ja. Und eben, man muss sich in die Produkte einarbeiten, die man handeln will. Man muss sie verstehen. Das ist jetzt völlig egal, ob man Option, CFD, Schein oder Future handelt. Und das kostet Arbeit. Man muss sich in die Märkte einarbeiten. Ja.
Ja.
Man muss überlegen, kaufe ich jetzt eine Bayer oder eine BSF oder wie fälle ich denn überhaupt die Entscheidung, sowas zu kaufen?
Was, so hört sich's raus, auch dein Tipp für einen Einsteiger ist, oder, Gregor?
Absolut. Mhm. VTRD.
Ja.
Ist immer mein Tipp. Ganz klar.
Ja. Klarer Fall.
Gibt's gar nichts Besseres. Schon deshalb nicht, weil, und das darf man auch sagen, als gemeinnütziger Verein sind wir nicht gewinnorientiert. Das bedeutet für uns, wir nehmen einen geringsten Jahresbeitrag, also 10 Euro im Monat, die sollte jeder, der sich mit Börse beschäftigen will, ausgeben. Bieten dafür eben monatliche Treffen. Jetzt mal gerade nicht im Lockdown, aber sonst monatliche Treffen. Wir bieten eine Webinarreihe. Wir bieten umfangreiche Ausbildungen an. Also wer einsteigen will, kostengünstig, der ist, glaube ich, bei uns. Also ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Besser geht es ja gar nicht. Aufgehoben.
Ich unterstreiche das gerne, denn was dazu auch noch kommt, du weißt das, ich weiß das, die meisten wissen das. Wir sitzen ja auch immer alleine vor dem Rechner und sind auch mit unseren Ergebnissen alleine, mit unseren Gefühlen, unseren Emotionen alleine. Und wir finden natürlich in einem Verein auch entsprechende Kollegen. Ja, also
ja, ja, klar.
Kontakte, um eben einfach den Austausch auch zu fördern. Das ist auch etwas. Und von daher, das haut definitiv hin. Was empfiehlst du denn jemandem, der schon ein bisschen länger dabei ist und vielleicht sein Trading weiterentwickeln möchte, sich selber auch weiterentwickeln möchte? Was ist da deine Empfehlung?
Das kommt eben ganz drauf an, in welche Richtung er gehen will. Man kann natürlich immer weiterentwickeln. Wer sich methodisch weiterentwickeln will, der muss halt gucken, in welche Richtung will ich gehen. Ich habe vorhin angesprochen, wer jetzt sagt, mein Ding ist die Handelssystementwicklung.
Ja.
Da gibt es genug Schulungen, da gibt es genug super Experten, gibt es genug Bücher. Da kann er sich eben in der Programmierung von Handelssystemen weiterbilden. Und so denke ich, es gibt im Markt von Büchern, von Seminaren, Webinaren genug hochqualifizierte Ausbildungsmöglichkeiten. Und da findet jeder das, was für ihn passt.
Ja. Also weiterbilden, weiterentwickeln nach Zielen auch dann dementsprechend und letztendlich auch noch ein bisschen nach Lust und Laune, oder?
Auch das.
Auch das.
Ja. Im Endeffekt ja. 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 Kann man so unterschreiben. Was liegt einem? Ne? Was will man erreichen? Ja. Ganz wichtig ist ja auch, ich werde mich immer gefragt, wie, also wenn mich Einsteiger oder auch Leute fragen oft, na, ich habe einen Job, und will aber jetzt vom Traden leben. Das ist immer eine ganz, 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 ganz gefährliche Frage. Ja. Weil dann sage ich immer, dass vom Traden leben, ohne noch einen Job im Hintergrund zu haben, das wird ganz, ganz schwer. Das können wir nicht. Ja, weil da braucht man Kapital. Man macht. Und da sind viele, die relativ blauäugig dran gehen. Das sind nämlich auch immer dran zu sagen, seid vorsichtig. Ja, lasst euch nicht von Träumereien dahinreisen, von wegen am Laptop am Strand liegen auf den Bahamas und mit ein paar Trades Millionen verdienen. So funktioniert das sicher nicht.
Leider.
Ja, leider, ne? Genau, genau.
So sieht's
leider aus. Leider. Aber ja, da sind viele falsche Vorstellungen im Markt. Wie man damit so angeblich so ein paar Trades da mal viel Geld verdienen kann, Job hinschmeißen, das ganz sicher nicht. Da ist viel Arbeit dahinter, viel Zeitaufwand, viel Ausbildung erstmal.
Ja. Nehme ich einfach mal, lieber Gregor, als Schlusswort mit hin. Da ist viel Arbeit dahinter, weil am Ende ist auch so ein bisschen die Idee dieses Podcasts, auch nochmal ein bisschen, ja, auch klare Worte zu sagen. Es ist Job, der lohnt sich, der kann sich lohnen, aber es ist halt viel, viel Herzblut und viel Zeitaufwand mit dabei. Mhm. Und es gibt auch tatsächlich keine Umwege. Jeder muss die eigenen Erfahrungen machen, das, was wir machen können in der Gemeinschaft oder auch in der Ausbildung. Wir können die Fallhöhe verringern, das ist klar. Und wir können die Gemeinschaft bieten, um eben einfach ja, Gleichgesinnte zu finden und vor allen Dingen auch, um sich auch mal ja, den einen oder anderen Trost oder auch die Bestätigung abzuholen. Ich glaube, damit haben wir schon viel, viel getan, oder?
Auf jeden Fall. Und immer wieder darauf hinweisen, es ist ein Extrem, wenn man jetzt hauptsächlich vom Traden lebt. Ich sage auch nicht, dass ich jetzt mein Einkommen ausschließe vom Traden, war selber für mich. Aber ich sage immer wieder dazu, ich lebe jetzt nicht von dem allein, was ich an Trading-Gewinnen mache. Und deshalb warne ich auch immer davor, wie ich eben sagte, das ist mir ganz wichtig, nicht blauäugig sein. Ja? Nicht sagen, oh Gott, ich habe einen blöden Job, der gefällt mir gerade nicht, ich schmeiße ihn hin und lebe jetzt vom Traden. Ja. Das wird so nicht funktionieren. Ganz wichtig, diese Erkenntnis. Ja. Und die Psyche, der Stress ist oft viel höher, wie du schon gesagt hast. Man kann einen Bürojob haben und sagen, der ist mir zu langweilig. Mhm. Dann wird man Daytrader und hat einen ganzen Tag mega Stress, weil man schon fünf, wie du vorhin erzählt hast, fünf Verluste gemacht hat.
Ja, klar.
Was besser gefällt, ein ganz anderer.
Ja, also muss wieder jeder für sich selber dann entscheiden. Klasse. Gregor, dir viel lieben Dank für die ganzen Insights und ich sage schon mal jetzt auf bald.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir und auf bald.
Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook. Und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt. Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind. Dann werde gerne ein Mitglied bei uns.